Ich lese nun den Predigttext für heute. Der steht in Johannes 15, Vers 26 und geht bis 16, des vierten Vers. Und das steht in der Übersetzung Neues Leben, Bibel. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr den Glauben nicht verliert. Denn ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden. Und es wird die Zeit kommen, in der die, die euch töten, glauben, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das tun sie, weil sie den Vater und mich nicht erkannt haben. Ja, ich sage euch diese Dinge jetzt, damit ihr euch daran erinnert, wenn sie eintreffen. Ich habe nicht früher davon gesprochen, weil ich noch bei euch war.
Der Chef eines Familienunternehmens war plötzlich und unerwartet im sogenannten besten Alter gestorben. Seinen beiden Söhnen hatte er gut nach ihrem Studium in der Firma untergebracht. An wichtigen Entscheidungen hatte er sie aber kaum beteiligt. Er konnte einfach nichts aus der Hand geben. So war es kein Wunder, dass die beiden ihr Interesse an der Firma verloren und nur noch lustlos ihren Job machten. Und nun standen sie da und sollten den weiteren Kurs der Firma bestimmen. Schnell waren sie sich einig, wir verkaufen den Laden und gehen unsere eigenen Wege. Und so war wenige Monate nach dem Tod das Lebenswerk ihres alten Vaters zerstört. Ein anderer Chef eines Familienunternehmens war auch plötzlich und unerwartet im sogenannten besten Alter gestorben. Seine beiden Söhne hatte er gut nach ihrem Studium in der Firma untergebracht. Vorsichtig hatte er sie an wichtigen Entscheidungen teilhaben lassen, weil sie in die Firmenleitung hineinwachsen sollten. Gleichzeitig hatte er seine wichtigsten Mitarbeiter auch mitwirken lassen. Stets wurden auch sie nach ihrer Meinung gefragt, und nun standen sie da und sollten den weiteren Kurs der Firma bestimmen. Schnell waren sie sich einig, wir machen im Sinne unseres Vaters weiter. Und so setzten sie sein Lebenswerk fort. Gleichzeitig bildeten sie gemeinsam mit den Abteilungsleitern eine neue Geschäftsführung und sie hatten Erfolg. Die beiden alten Firmenchefs unterscheiden sich grundsätzlich wohl darin, wie sie mit ihrer eigenen Rolle und auch mit der Zukunft umgehen. Der dumme Firmenchef hält sich fast schon für allwissend und allmächtig. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass andere Menschen genauso gut denken und handeln können wie er. Und er denkt nicht daran, dass er eines Tages gehen müsse. Der kluge Firmenchef kennt seine Grenzen und weiß, dass in Zukunft andere Menschen an seine Stelle treten werden. Und deshalb baut er vor und schafft seinem Lebenswerk ein gutes Fundament. Das Thema meiner Predigt: Und wie geht's weiter? Ich wurde schon gefragt, meinst du jetzt dich oder euch? Oder meinst du hier die Gemeinde? Oder was meinst du eigentlich damit? Ich meine keines von den dreien oder von diesen. Ich meine eigentlich überhaupt, wie geht es bei uns weiter? Bei jedem Einzelnen? Wie sieht das aus? Wir haben den Predigttext ja vor uns. Ich brauche ihn deswegen nicht noch einmal lesen. Ich habe 4 Fragen dazu. Was war geschehen hier in diesem Bibeltext? Wohin soll es denn gehen? Was passiert noch? Und wer gibt neuen Mut und neue Kraft? Was war geschehen bei den Jüngern? Die Jünger werden mit einer Situation konfrontiert, die sie nicht einordnen können. Jesus will sie verlassen und sie sollen leiden müssen. Wir haben gelesen, dass Jesu Weggang aus dieser Welt hin zu seinem himmlischen Vater für die Jünger eine Lücke bedeutet. Aber Jesus ist zwar nicht mehr leibhaftig für seine Jünger da, aber er ist in Zukunft mit seinem Geist bei ihnen anwesend. Er, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, er sendet ihnen einen Tröster, einen Beistand, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, wie unser Text ihn auch nennt. Wie war das mit dem Glauben 60, 70, 80 Jahre vor unserer Zeit, die wir heute leben? Es ist für viele von uns doch relativ weit weg. Einige haben es gar nicht erlebt, wie das war vor und nach dem Krieg. Aber es gab auch Menschen, die haben Hitler zugejubelt. Es gab auch Gemeinden, die waren froh, dass Arbeitsstellen gefunden wurden, dass die Menschen nicht mehr auf der Straße waren. Sah alles ganz gut aus, aber was war wirklich dahinter? Es gab positive Dinge, aber dann kam der Glaube daran. An dieser Stelle sind die Jünger auch verunsichert. Und wie geht's weiter? Wohin soll's denn gehen? Das Johannesevangelium ist in seiner Aussage ganz eindeutig. Zu Gott, zum wahren und lebendigen Gott, führt nur ein Weg. Sich auf Christus einlassen und von ihm lernen, wer Gott ist, wie Gott es mit uns Menschen meint. Jesus sagt uns alles, was wir Menschen von Gott wissen müssen. Denn er kannte Gott besser. Er war ihm näher und vertrauter, als wir alle es jemals waren oder sind. Darum gibt es nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes auch nur einen Weg in Gottes Gemeinschaft und in sein Reich, denn der Glaube an Gott, wie ihn Christus geoffenbart hat, das ist der Weg. Die Überzeugung, dass jede Religion einen Weg zum wahren und lebendigen Gott ist, teilt das Neue Testament nicht. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Schauen wir doch den Paulus an, wenige Jahre später. Er hat die sogenannten Christen verfolgt, weil er meinte, das ist der verkehrte Weg. Wir sehen, es ist manchmal schwierig, den richtigen Weg zu finden, den richtigen Weg zu erkennen. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, mein wird, er tue Gott einen Dienst damit. Aber wer von uns hat schon mal etwas für seinen Glauben auf sich genommen, was der Rede wert wäre? Wer von uns musste für ihn einstehen gegen den erklärten Widerstand anderer, wie es vielen Christen in dieser Welt gerade doch jetzt passiert? Wir haben vorhin davon gehört. Unser Predigttext sagt, alle Christen sollen Zeugen für diese Wahrheit, sollen Zeugen für Jesus Christus sein. Mit dieser Aussage unseres Predigtexts haben wir alle bestimmt irgendwelche Erfahrungen gemacht. Wir Zeugen Jesu Christi, wir Zeugen der Wahrheit. Was ist Wahrheit, fragt sogar Pontius Pilatus. So fragen vielleicht auch wir. Nach dem Johannesevangelium gibt es nur eine einzigste Wahrheit. Eine Person, nämlich Jesus Christus. Wer sich zu ihm bekennt, wer seinen Glauben zu ihm bezeugt, der steht bereits im Widerspruch zu anderen Menschen, die ein anderes Wahrheitsverständnis haben. Denn Christus beansprucht Ausschließlichkeit. Ich werde euch einen Tröster senden. Und dieser Geist wird den Jüngern Zeugnis geben von Jesus, dass sie ihn nicht vergessen, dass sie weiter an ihn glauben, dass sie im Geiste weiter mit ihm verbunden bleiben und seine Nähe erfahren, die Nähe zu Gott und zum erhöhten Jesus Christus. Und dass sie Jesu Wirken, das sie selbst erlebt haben, besser verstehen. Messerscharf sitzen die Worte Jesu aus seinen Abschiedsreden. Und sie stellen uns die Frage, wie bequem hast du es dir im Glauben eingerichtet? Und was nimmst du noch für deinen Glauben auf dich? In der Nachfolge der Jünger und Zuhörer Jesu hören wir auch Worte, wo seid ihr, meine Zeugen? Sie werden euch ausstoßen. Also auch ich und du. Wo haben wir Verfolgung erlitten? Vielleicht mal in einem Betrieb, wo wir gefragt werden, was machst denn du am Sonntagmorgen? Kommst du zum Stammtisch? Nein, ich gehe zum Gottesdienst. Naja, dann mach das halt mal. Ist das auch ein Angriff, den wir so einfach runterschlucken? Das Glaubensbekenntnis lässt sich im Gottesdienst leicht sprechen. Aber wie steht es mit dem Bekenntnis unseres Glaubens im alltäglichen Leben? Da sollten wir ebenso Zeugen Jesu sein. Der Predigtext ist am Ende relativ spröde. Ja, wie ist das denn so? Sind die Zeugen, die hier gefragt sind, wirklich den Situationen, die auf sie zukommen, ausgesetzt? Schaffen sie das? In den Jahren 90 bis 100 nach Christus gab es auch diese Verfolgung. In den Jahren 70 wurde durch Nero ja der Tempel zerstört. Das war nicht ganz einfach. Wir können das sagen, ja, das war halt damals, aber wie sieht das aus, wenn das heute wäre? Und wie waren die Jünger damit konfrontiert? Wie waren sie damit wirklich beschäftigt gewesen? Jesus geht weg. Was geschieht dann? Was ist ihre persönliche Perspektive? Was passiert denn noch? Johannes 15, Vers 26 und 27 steht, dann werde ich euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also, es geht weiter. Aber was ist das? Der Ratgeber oder der Beistand oder Sachwalter, Fürsprecher oder Tröster. Was ist es praktisch für uns? Die Ausgießung des Heiligen Geistes erfolgte ja erst nach Pfingsten. oder an Pfingsten. Wo Jesus diese Worte schreibt, war das ja noch gar nicht sichtbar oder erkennbar. Verfolgung gibt es bei uns im Moment auch nicht. Und manche Christen fragen darum, ob nicht etwas faul sei mit unserem Christsein. Haben wir uns zu sehr an unsere Gesellschaft und ihre herrschenden Trends angepasst, dass wir niemandem wehtun oder mit der christlichen Wahrheit erschrecken? Christenverfolgung brauchen wir uns nicht herbeizusehnen. Aber ich würde doch meinen, dass ein eindeutiges Bekenntnis zu Christus und zur Wahrheit uns immer wieder ein neues Zeugnis von uns verlangt. Und es verlangt uns ein eindeutiges Verhältnis, das wir zu Gott haben, zu Jesus Christus haben. Das kann sowohl aber auch heute negative Konsequenzen haben. Ich sagte das vorhin ja schon, dass wir uns vielleicht ein bisschen schräg angucken. Naja, das ist der halt, der macht das halt so. Es ist schon so, wer sich heute in Wort und Tat als Christ bekennt, muss auf sich nehmen, dass man aus der Rolle fällt, belächelt oder verspottet wird. Denn das Bekenntnis, das entscheidende Auftreten als Christ, dazu gehört auch das Bekenntnis zur Gemeinschaft der Glaubenden, also zur Gemeinde. Und dazu gehört auch, dass man die Worte Christus und Gott nicht peinlich meidet. Es ist wichtig, dass wir diese Begriffe auch nennen und den Menschen, wenn sie dann Fragen haben, erklären können, so und so ist das. Natürlich können wir nicht verhindern, dass uns das Etikett angehängt wird, ein religiöser Spinner. Aber macht ja nichts. Christus hat mehr auf sich genommen. Nun, bei uns hier auf dem Campus ist das noch viel einfacher vielleicht, wie woanders, wo wir mitten in der Welt alleine dastehen, wo auf der Etage andere Familien oder andere Leute wohnen, die von Christus nichts am Hut haben. Kann hier auch passieren. Nicht alle Menschen, die hier wohnen, gehen zum Gottesdienst hierher oder hören sie sich an oder sagen, das brauche ich nicht. Aber wir wollen ihnen Mut machen und sagen, hör dir doch etwas mal an, wie es auch sein könnte, was Bestand hat im Leben und im Sterben. Wir sehen, es ist auch da nötig, Flagge zu zeigen, was unser Leben mit Christus ausmacht. Anders bei Menschen vielleicht aus Nigeria oder Irak oder anderen Ländern. Diese können in ihrem Land nicht so einfach ein Christenleben führen. Eine letzte Frage: Wer gibt neuen Mut und neue Kraft? Und dennoch, niemand, der Christus bekennt, niemand, der sich zu Christus bekennt, tut das gezwungenermaßen oder ungern, sondern sie und er bekommen die Kraft zu diesem Zeugnis von Christus, ihrem Herrn, und zwar durch den Heiligen Geist. Nicht ohne Grund wird der Heilige Geist in unserem Text ganz am Anfang als Tröster oder Beistand genannt. Christi Zeugen sind nicht allein auf sich selbst angewiesen. Ihre Kraft, ihr Mut, ihr Durchhaltevermögen sind auch begrenzt. Aber der Tröster, der Beistand, der Geist der Wahrheit stärkt unseren Glauben und schenkt uns Christen die Freiheit, die wir zu unserem Zeugnis benötigen. Darum heißt es in dem Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, in der dritten Strophe, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Ex Audiso lautet der Name eines Sonntags, der abgeleitet ist vom 27. Psalm. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. In dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten brauchen wir als Gemeinde das tröstende Wort, die tröstende Geisteskraft, die der Herr seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern schenkt. Das ist das Versprechen dieser letzten großen Rede Jesu, die uns im Johannesevangelium überliefert wird. Wir glauben dem Auferstandenen in der Gegenwart unseres Gottes, aber wir wissen, wo unser Glaube im Alltag erprobt ist, da wissen wir, Gott ist bei uns, den Menschen, die ihm nachfolgen. Der Evangelist Johannes beschreibt in seinem Evangelium, wie umsichtig Jesus seine Jünger auf die Zeit danach vorbereitet. In seinen Abschiedsreden betont er, wie wichtig es für seine Jünger und auch für die Menschen ist, dass er zum himmlischen Vater heimkehrt. Damit wird er eins mit dem himmlischen Vater und zum Herrn des Universums. Als solcher gibt er den Menschen das Gebot der Liebe. Er geht den Jüngern voraus, um im Haus des Vaters ihre Wohnungen vorzubereiten, Johannes 17. In der Zwischenzeit aber lässt er die Jünger nicht allein. Er gibt ihnen seinen Beistand, seinen Anwalt, den Geist der Wahrheit. Und wir dürfen das immer wieder neu in Erfahrung bringen, indem wir uns darauf einlassen, indem wir uns darauf auch verlassen, dass Gott uns Kraft geben wird, das zu tun. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. So dürfen wir uns immer wieder neu durch den Geist der Wahrheit überzeugen lassen, dass er mit uns geht. Fangen wir darum auch an, uns auf diesen Tröster zu verlassen und so unseren Glauben heute fröhlich zu leben und mutiger zu bekennen. Und wie geht's weiter? Wir dürfen uns auf Gott verlassen. Er ist mit uns. Amen.